Situation bestätigt alle Vorteile und Klischees, die man sich so macht. Von Frauen, von Musikerinnen, die schwanger werden, dass sie plötzlich raus sind, dass es plötzlich nicht mehr weitergehen kann, dass die Karriere von einem Ensemble plötzlich unterbrochen ist. Eigentlich sollte ich funktionieren. Ich funktioniere aber nicht und da kann ich noch so viel selber wollen. Es geht einfach nicht. Das ist das andere große Thema, dass ich nämlich von jetzt auf gleich kein Geld mehr verdient habe.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Cornelia, schön, dass du da bist.
Hallo, danke Imke für die Einladung.
Du bist Musikerin. Was ganz genau machst du? Cornelia, nimm uns mal mit in deine Welt. In welchem Genre verortest du dich und ja, womit verdienst du aktuell dein Geld im Prinzip?
Mein Instrument ist die Laute. Das ist ein Instrument, mit dem man alte Musik macht, also Renaissance und Barockmusik. Ich habe das studiert, ich habe auch Musikwissenschaft studiert und ich habe dann im Laufe des Studiums ein eigenes Ensemble gegründet, das Casulana Lute Consort, wo ich sehr stolz darauf bin, dass wir 4 Lautenistinnen sind, Betonung auf innen, weil die Welt der Laute doch recht männlich ist und es war ein großer Zufall, dass wir alle 4 gleichzeitig an der Hochschule studiert haben und ich habe dann dieses Ensemble gegründet, weil ich immer davon geträumt habe, Konsortmusik zu machen. Also Konsortmusik ist in der Gruppe gemeinsam zu musizieren und das ist ein sehr, sehr spezifisches Repertoire, das wir da bearbeiten, aber es kommt sehr, sehr gut an.
Es kommt sehr gut an. Das heißt, du bist als Künstlerin viel unterwegs, du spielst viele Konzerte oder wie kann ich mir dieses Es kommt gut an genau vorstellen?
Genau, wir spielen Konzerte. Ich spiele auch solistisch Konzerte, allerdings nicht so oft. Also im Ensemble sind wir öfter gefragt. Das Spezielle ist auch, dass wir nicht nur 4 Lauten spielen in verschiedenen Stimmungen, in verschiedenen Größen. Also im Prinzip sind es dann viel mehr Instrumente, sondern eine von uns singt auch. Das ist nochmal eine Spezialität, die dazu kommt. Und wir sind auf Festivals eingeladen. Wir waren schon in England, in Belgien, in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich.
Klingt sehr einmalig, was du auf die Beine gestellt hast.
Ja, das ist es absolut. Und die Reaktionen sind durchwegs positiv und absolut bestätigend. Wobei ich dazu sagen muss, dass es viel Zuversicht und Mut braucht, diesen Weg zu gehen, weil die herkömmliche Idee ist, wie man als Lautenistin sein Geld verdienen kann, ist, man lernt Continuo spielen. Continuo spielen ist eine Art der Begleitung im Prinzip in der Barockmusik. Und damit verdienst du im Grunde dein Geld. Das ist so, also du wirst dann angefragt von Barockorchestern, auch in Barockopern, von kleineren und größeren Ensembles. Viele Studierende gründen ihre eigenen Ensembles oder kommen in Ensemblegründungen hinein während des Studiums. Und das ist so der klassische Weg, dass man quasi als Continuo-Spielerin dann damit sein Geld verdient und nebenbei quasi als Liebhaberei das solistische Spiel pflegt, mehr oder weniger. Allerdings verschiebt sich, wie die Szene funktioniert, was es für Möglichkeiten gibt. Und die Art und Weise, mit dem Continue-Spielen das Geld zu verdienen, ist heutzutage gar nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren beispielsweise. Mhm. Corona hat für manche eine Auswirkung gehabt, für andere wiederum nicht. Also das ist nicht so das große Thema, aber insgesamt in der Szene verändern sich sehr viele Dinge. Und ich möchte auch mit dem Ensemble versuchen zu zeigen, dass man nicht nur über das Continue-Spielen Geld verdienen kann, sondern durch auch sehr spezifische und sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr feine Arrangements, wo es wirklich um sehr feine kammermusikalische Zusammensetzungen geht, dass es da sehr wohl auch einen Weg dafür gibt.
Und diese Entwicklung hast du ja angefangen zu beobachten, dass sich da etwas tut und du merkst, dass sich der Markt verändert und du wolltest Teil dieser Veränderung sein und das hat uns ja im November 2023 zusammengeführt. Genau, darüber möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge reden. Was passiert, wenn man als Künstlerin Pläne macht, Pläne für Wachstum macht und wenn dann manchmal plötzlich das Leben dazwischen funkt und einen so völlig aus der Bahn wirft? Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Also wir beide sind uns im November 2023 begegnet via Zoom. Denn du wolltest eine der Teilnehmerinnen in meinem Mentoring-Gruppenprogramm sein. Und als wir im November 23 miteinander geredet haben, kannst du dich noch an das Gespräch erinnern, was du erzählt hast, was du quasi in diesem Jahr 2024 gerne umsetzen möchtest?
Ja, ich kann mich ganz deutlich dran erinnern. Und zwar war ich gerade an der Schwelle so vom Abschluss meines Studiums zu Anfang meiner Selbstständigkeit sozusagen, also richtig die Karriere starten sozusagen. Und ich hatte mich vorher auch über die Zeit von Corona und am Ende meines Studiums viel mit Entwicklung, Eigenständigkeit, Mindsets, Geld verdienen, diesen Dingen sehr viel beschäftigt und auch da in verschiedenen Coachings gearbeitet mit verschiedenen Personen. Also ich habe quasi auf der mentalen Ebene schon sehr viel mich mit meiner Zukunft beschäftigt und bin aber drauf gekommen, dass es immer so am Konkreten scheitert. So, ich weiß es zwar theoretisch total wunderbar, ich kann gut verhandeln und so weiter und so fort, aber wo setze ich jetzt ganz persönlich an? Wie mache ich das mit der Homepage? Wie mache ich das mit Social Media? Wie mache ich überhaupt einen Plan für die nächsten Jahre, sagen wir, für mein Leben ist ein bisschen weit gegriffen. Aber so wie komme ich richtig in Schwung? Wie finde ich meinen Weg? Weil es durchaus, ich habe gerade da so sehr überzeugend davon gesprochen, was es für neue Wege gibt und so weiter. Aber im Prinzip war ich doch auch immer wieder sehr, hat ein großes Fragezeichen im Kopf, wie denn mein Weg aussehen könnte, weil ich gemerkt habe, so die Modelle, die ich kennengelernt habe von meinen Lehrern oder von Kollegen, die schon länger im Job oder in der Szene drinnen sind sozusagen, irgendwie passt das nicht für mich, irgendwie funktioniert das auch nicht immer so. Die Vorbilder sind nicht immer unbedingt welche, die mich angesprochen haben. Und so war ich so ein bisschen verloren, so ja, ich will jetzt konkret machen, ich will, aber wo fange ich an? So.
Exakt. Das war unser Gespräch damals. Auch inhaltlich haben wir sehr viel darüber geredet. Und ich kann mich erinnern, dass Podcast bei dir auch ein Thema war. Du wolltest einen Podcast ins Leben rufen. Also Bottom Line ist im Prinzip, du warst im November 2023 richtig euphorisch, dass 2024 dein Jahr wird. Wir haben im Januar auch angefangen zusammen zu arbeiten. Wir beide hatten, obwohl du Teil des Gruppenprogramms warst, mache ich das mit den Musikerinnen ganz am Anfang immer, dass es eine 1:1 Strategie-Session gibt, in der wir überhaupt erst einmal Ziele festlegen, damit beide Seiten wissen, was ist eigentlich realistisch in einem Jahr umzusetzen. Und nach dieser Strategie-Session gab es eine Gruppensession. Dann sollte es in die Strategietage gehen. Das ist immer so ein Wochenende hier in Hamburg. Da konntest du nicht. Wir haben nach den Strategietagen nochmal eine 1:1-Session gemacht. Und dann habe ich nichts mehr von dir gehört. Über Monate. Du warst einfach weg. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch, das ich mit meinem Mann geführt habe. Mein Mann und ich, wir saßen im Auto und ich habe meinem Mann von dir erzählt und ich meinte, Daniel, ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese Künstlerin reagiert nicht mehr, sie ist weg. Und dann meinte mein Mann zu mir, guck doch mal auf Instagram, wann sie das letzte Posting abgesetzt hat. Und das war exakt nach unserem letzten Gespräch. Und dann habe ich dich gegoogelt und habe versucht herauszufinden, ob dir etwas passiert ist. Und irgendwann bin ich innerlich zur Ruhe gekommen, weil ich wusste, Cornelia wird sich melden. Und dann hatte ich im Mai eine E-Mail von dir im Posteingang. Was ist passiert, Cornelia?
Das ist sehr berührend, wenn du das schilderst. Ich habe ziemlich genau 2 oder 3 Tage nach unserem letzten Gespräch erfahren, dass ich schwanger bin. Und das hat mich sehr überrascht, weil es so nicht geplant war. Und wie gesagt, ich hatte wirklich ganz andere Pläne für dieses Jahr. Und es war erstmal herausfordernd, mit dieser Situation umzugehen. Es war mir ziemlich schnell klar, ich möchte dieses Kind bekommen. Ich habe dann auch unmittelbar am selben Tag und in den Tagen danach, in der Woche danach, noch eine Tournee mit meinem Ensemble nach England gemacht und noch ein Konzert in der Schweiz gespielt. Und danach bin ich von jetzt auf gleich quasi umgefallen und im Bett gelegen, über 2 Monate, bis zu 3 Monate lang, weil der Beginn meiner Schwangerschaft einfach meinen Körper extrem herausgefordert hat und das wirklich eine schwierige und komplizierter Verlauf der Schwangerschaft war. Und ich konnte von wirklich jetzt auf gleich nicht mehr arbeiten, nichts mehr tun. Es war für Wochen extrem herausfordernd, überhaupt aufzustehen, überhaupt auf die Toilette zu gehen, überhaupt mal eine kurze Dusche zu nehmen. Also ich bin dann frühzeitig auch von England dann nach Wien geflogen. In Wien wohnt meine Familie und bin dann einfach bei meiner Mutter untergekommen sozusagen und die hat mich verpflegt. Und diese Situation hat, also es war einfach so schwierig für mich, dass es keine Möglichkeit gab, mich überhaupt mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Und es hat viele, viele Wochen gedauert, bis ich auch das richtige Medikament bekommen habe, dass ich mit der Übelkeit besser zurechtkomme. Und natürlich, wenn man über Wochen im Bett liegt und wirklich nicht kann, also wenn der Körper einfach die Grenze setzt und immer wenn ich so eine Stunde mal vielleicht gesessen bin am Tisch oder so und dann wieder quasi im Sitzen eingeschlafen bin oder wenn ich das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich so ein bisschen mehr Energie und hatte dann die Idee, oh, vielleicht könnte ich ja mal kurz rausgehen oder vielleicht könnte ich ja ein Telefonat führen und dann merken musste, nein, geht nicht. Das war extrem herausfordernd und nach vielen Wochen war das dann auch psychisch irgendwann an einer Grenze angekommen. Und es war auch sehr herausfordernd mit meinem Freund, dem Papa von meinem Kind. Und insgesamt ist der Druck ziemlich gestiegen. Aber jedenfalls habe ich dann nach vielen Wochen einfach die Reißleine gezogen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter kann. Habe mir Hilfe geholt bei Ärzten und einer Lebensberaterin, die mich schon lange begleitet und habe mich so Schritt für Schritt wieder zurückgekommen sozusagen.
Du hast dich zurückgekämpft.
Ja, genau. Und natürlich, ich wusste ja, dass wenn ich von jetzt auf gleich quasi wie vom Erdboden verschluckt bin, stellt das viele Leute vor eine große Frage. Weil natürlich, man möchte wissen, hey, was ist los? Warum meldest du dich nicht? Wie läuft das weiter? Und das auch irgendwie diese Dinge abzuarbeiten, hat mir auch extrem viel Überwindung nach einer Zeit gekostet, weil ich gemerkt habe, uff, jetzt vergehen die Wochen und es geht nicht. Aber trotzdem steigert sich, je länger ich mich nicht melde, auch das schlechte Gewissen. Also es war dann wirklich schwierig. Und trotzdem habe ich dann Schritt für Schritt es wieder geschafft, wieder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Und dann Ende April, Anfang Mai, habe ich auch so ganz bisschen wieder begonnen zu versuchen, zu unterrichten, mal ein bisschen online, da haben meine Schüler Gott sei Dank extrem flexibel reagiert und extrem verständnisvoll. Und da können wir übrigens auch noch drüber sprechen, wie, was denn eigentlich auch so, was für Gedanken mich so belastet haben am Anfang, wieso ich zum Beispiel auch so lange gezögert habe, überhaupt meine Schwangerschaft ein bisschen öffentlicher zu machen oder sprich überhaupt unter den Kollegen zu kommunizieren, weil ich das ganz lange nicht getan habe.
Da lass uns auf jeden Fall gleich einmal hin abbiegen. Also du hast erzählt, deine SchülerInnen, die waren wahnsinnig verständnisvoll. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Druck, genau wie du gesagt hast, wahnsinnig groß wurde, weil schlechte Gewissen und ich muss mich eigentlich bei den Leuten melden. Wie ist denn das generell gewesen in der Zeit mit deinen beruflichen E-Mails? Hast du alles liegen lassen oder wie bist du mit diesem Berg an E-Mails auch umgegangen in der Zeit?
Ich meine, es kommt dazu, dass in der Zeit nicht so viele Projekte angestanden sind. Deswegen, ja, im Grunde habe ich wirklich alles stehen und liegen gelassen. Was wirklich eine fantastische Erfahrung war, ist, dass meine Kolleginnen aus dem Ensemble, von dem ich vorher erzählt habe, da war es dasselbe. Da bin ich auch einfach, ich konnte einfach nicht reagieren und mich nicht drum kümmern. Da ich da die künstlerische Leiterin bin und die Ensembleleiterin, war ich eigentlich für ganz, ganz vieles zuständig. Und die haben irgendwann von selber quasi umgeschalten und die Verantwortung übernommen.
Oh, wow.
Ohne dass wir wirklich drüber gesprochen haben, sie haben einfach gemerkt, okay, irgendwas ist da los, aber wir müssen trotzdem mit den Veranstaltern in Kontakt bleiben. Wir müssen jetzt trotzdem uns um die nächsten Konzerte kümmern. Und sie haben eigenständig sich die Aufgaben aufgeteilt. Und irgendwann habe ich mich dann doch überwunden und habe ihnen eine sehr emotionale Videonachricht geschickt, um ihnen das alles zu erklären. Und die Reaktion war komplettes Verständnis, extrem mitfühlend, ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber, hinter mir stehend. Keine Frage, dass es mit dem Ensemble weitergeht. Keine Frage, dass ich raus bin oder was auch. Also es gab keine Diskussion. Es war einfach kompletter Support.
Wovor hattest du Angst, dass du so lange, auch selbst beim eigenen Ensemble, dich nicht getraut hast, dich so lange zu melden? Was hat dir diese Angst gemacht?
Ich hatte Angst vor Reaktionen, zu einem Zeitpunkt, wo ich keine klaren Aussagen machen kann. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, ja, ich bin schwanger und die Zukunft stelle ich mir so und so vor. Diese Erfahrung, dass mein Körper einfach so deutlich entscheidet, wie ich mein Leben zu führen habe, hat mich extrem verunsichert und hat mir auch gezeigt, dass das eine Situation in meinem Leben war, wo ich auch gar keine Prophezeiungen oder Versprechungen oder Pläne machen konnte. Ich musste wirklich schauen von Tag zu Tag, wie geht es weiter, wie kann ich mich erholen. Und ich konnte auch nie sagen, ah ja, ab der Woche so und so vielten Schwangerschaftswoche wird es mir wieder gut gehen und dann werde ich wieder was spielen können. Und wenn der Bauch dann dicker wird, dann wird es wieder nicht gehen. Also sowas geht einfach nicht. Und deswegen hat mich das sehr verunsichert, weil ich das Gefühl hatte, in dem Moment, wo ich über meine Schwangerschaft spreche, erwartet mein Gegenüber irgendeine Orientierung. Wie geht's weiter? Wie sind die nächsten Monate? Wie stellst du dir das vor mit Baby? Wie ist die Zukunft? Und diese Vorstellung von diesen Erwartungen, die gar nicht dann so eingetroffen sind, hat mich überfordert und hat mir ein bisschen den Mut geraubt, am Anfang drüber zu sprechen. Ja.
Es hat dich regelrecht gelähmt.
Ja.
Und als sein Ensemble, als sie dich so mit offenen Armen empfangen haben und mit so viel Verständnis, hat dir das Mut gemacht, damit auch in die Branche reinzugehen und zu sagen, okay Leute, ich bin jetzt gerade mal raus?
Nicht sofort. Es hat mir erstmal natürlich viel Druck genommen und mich wahnsinnig berührt und also das war ein unglaublich schönes Gefühl. Es geht nämlich noch weiter, dass es sogar bis zum Finanziellen hin gegangen ist. Also dass sie, obwohl sie mir Aufgaben übernommen hatten, trotzdem gemeinsam beschlossen hatten, dass ich, wie wir das immer vorher gemacht hatten, einen größeren Teil der Gage krieg, da ich die Leiterin bin. Und sie wollten das weiterlaufen lassen, auch wenn ich de facto weniger Aufgaben übernommen hatte als davor, einfach um zu sagen, hey, du bist selbstständige Musikerin, du bekommst ein Baby, du brauchst den finanziellen Support, Punkt. Also es ist wirklich nicht nur im, ach, wir fühlen mit dir oder wir schicken die liebe Grüße, sondern es ist auch ganz konkret bis ins Finanzielle hineingegangen. So.
Wovon hast du generell gelebt finanziell in der Zeit? Hat deine Mutter dich aufgefangen oder hattest du Rücklagen?
Ja, das ist das andere große Thema, dass ich nämlich von jetzt auf gleich kein Geld mehr verdient habe. Und ich habe das Glück, dass mein Partner so gut verdient, dass er das abfangen konnte. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch gar nicht überlegt, wie ich das sonst gemacht hätte, weil ich eben in dieser Situation Gott sei Dank nicht war. Ich wüsste nicht, wie das funktioniert hätte.
War das schwierig zu lernen, zu akzeptieren, dass man auch finanziell vom Partner abhängig ist?
Ja, sehr. Und ich habe auch, das war ein großes Thema für mich, ich habe von jetzt auf gleich auch plötzlich das Gefühl gehabt, da hängt es auch wieder ein bisschen zusammen, warum ich mich nicht getraut habe, früher damit an die Öffentlichkeit sozusagen zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, diese Situation bestätigt alle Vorteile und Klischees, die man sich so macht. Von Frauen, von Musikerinnen, die schwanger werden, dass sie plötzlich raus sind, dass es plötzlich nicht mehr weitergehen kann, dass die Karriere von einem Ensemble plötzlich unterbrochen ist, weil ein wichtiges Mitglied ausfällt. Und plötzlich habe ich mich auch in dieser super konservativen Situation gesehen, ja, ich kriege ein Kind und von jetzt auf gleich bin ich abhängig vom Mann. Und Punkt. Mm. So, und also das irgendwie psychisch irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und also da habe ich sehr, sehr damit gerungen. Und das ging dann ziemlich weit. Also ich habe dann auch mich am Anfang der Schwangerschaft auch von meinem Körper ziemlich entfremdet, weil ich das Gefühl habe, eigentlich muss ich oder will ich oder weiß nicht genau, sollte ich funktionieren? Ich funktioniere aber nicht und da kann ich noch so viel selber wollen. Es geht einfach nicht. Mhm. Und ich muss mich mit der Situation abfinden. Und es ist aber in Ordnung. Es darf so sein. Es ist nicht, jetzt zeige ich der Welt, dass Frauen nicht selbstständig sein können, sondern es ist einfach eine, also das war schwierig für mich.
Glaube ich.
Also mit der Zeit bin ich drauf gekommen, dass die Schwierigkeit mehr in meinen Gedanken war und in meinen Vorstellungen von wie die Leute auf mich reagieren würden. Und in der Realität habe ich genau das Gegenteil erlebt.
Du hast vorhin erwähnt, auch deine SchülerInnen waren so lieb zu dir. Was haben die mit dir gemacht?
Erstens mal haben sie von selbst nach einer Zeit Kontakt aufgenommen zu mir und irgendwann einmal habe ich dann auch da den Schritt gewagt und drüber gesprochen. Man muss dazu sagen, da ich die letzten Jahre in der Schweiz, in Basel gelebt und studiert habe, habe ich auch dort Schülerinnen, sowie auch in Wien. Und da ich dann komplett wieder mein Leben nach Wien verlagert habe, auch in dieser ganzen Zeit, war das auch dann nochmal so ein großer Schritt eigentlich dann meinen Schülerinnen in der Schweiz zu sagen, ich bin nicht da, ich werde auch demnächst nicht mehr kommen und wahrscheinlich überhaupt nicht mehr oder nur ab und zu, so wenn ich für Proben dort bin und so weiter. Und dann war auch eine große Umstellung von Live-Unterricht auf Online-Unterricht. Und eine Schülerin hat fantastisch reagiert. Wir haben gemeinsam telefoniert. Und ich habe ihr gesagt, du pass auf, live funktioniert nicht. Hättest du Lust, das auszuprobieren, mit mir Online-Unterricht zu machen? Das hatten wir noch nie vorher gemacht. Sie hatte das noch nie, sie kannte Zoom höchstens von der Arbeit. Und dann hat sie gesagt, ja, also ich muss da die technischen Dinge noch organisieren bei mir daheim. Meine Brüder werden mir helfen, die kennen sich da aus. Und wenn das soweit ist, melde ich mich wieder bei dir. Und ein paar Tage später hat sie dann geschrieben und gemeint, so, ich habe jetzt alles, wir können ausprobieren. Dann haben wir uns einen Termin ausgemacht. Sie schaltet Zoom ein und wumm, sie sitzt perfekt im Bild mit der Laute da. Ich sehe ihre Hände, perfekte Position, mit Headset, Ton funktioniert einwandfrei. es war überhaupt kein Ding und sie hat sich total toll drauf eingelassen und wir arbeiten seitdem regelmäßig, im Prinzip jede Woche gemeinsam miteinander und es ist fantastisch, wie das geklappt hat.
Wunderbar, wunderbar. Okay, das heißt, als du dich aus diesem Loch auch wieder angefangen hast rauszuarbeiten, hast du Wege mit deinen SchülerInnen gefunden, du hast wieder angefangen, das Bett zu verlassen, weil du Dinge angefangen hast aufzuarbeiten. Was ist noch Tolles passiert? Was hat sich noch verändert?
Ja, es ging mir dann körperlich immer besser und ich habe dann die Entscheidung getroffen, Anfang Juni mich doch wieder drüber zu wagen und für ein Projekt mit meinem Ensemble fix zuzusagen. So, das hat dann bedeutet, dass ich eine Woche in der Schweiz, in Basel war für die Probenphase und wir dann gemeinsam nach Frankreich gereist sind und dieses Konzert gespielt haben und ich danach wieder zurück nach Wien gefahren bin. Und ich muss sagen, das war eine großartige Entscheidung, weil es hat wunderbar funktioniert. Es war viel weniger anstrengend, als ich mir befürchtet hatte. Auf der Bühne zu stehen hat auch mit dem noch nicht so großen Bauch wunderbar funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt, im Prinzip genauso wie vor der Schwangerschaft. Das war überhaupt kein Problem für mich und im Gegenteil, durch die Schwangerschaft habe ich auch so ein Gefühl bekommen, so mir mehr Raum nehmen zu dürfen, mir mehr Platz geben zu dürfen, auch so in der Präsenz und in der Gelassenheit und Ruhe. So, ja, das war ein wahnsinnig schönes Gefühl und ich bin absolut zufrieden, dass ich das gewagt habe, sozusagen.
Es ist ja noch was Tolles passiert. Du hast im Vorgespräch einen Lehrauftrag erwähnt.
Ja, während ich in der Schweiz zum Proben war, hat mich ganz spontan ein ehemaliger Studienkollege angerufen, der in Freiburg unterrichtet an der Musikhochschule, also in Freiburg im Breisgau in Deutschland und hat gemeint, ja, sie haben deinen Lehrauftrag für Laute ausgeschrieben und das ist zwar alles schon, die Anmeldefrist ist schon vorbei, aber ob ich mich denn nicht auch bewerben möchte und ja, dann habe ich noch schnell meine Unterlagen geschickt und wurde eingeladen, ein paar Tage nach dem Konzert in Frankreich dann nach Freiburg zu kommen für das Hearing. Das habe ich dann gemacht, war nicht unanstrengend, weil 9 Stunden Zugfahrt hin, Spiel, 9 Stunden Zugfahrt zurück. Aber und das war dann auch schon wirklich Hochsommer langsam, also das war doch sehr anstrengend. Aber ich habe es gemacht und ich kam da sehr schwanger hin und stand da vor der Kommission. Und erstaunlicherweise hat die Schwangerschaft wie überhaupt keine Rolle gespielt. Und ein paar Tage später habe ich erfahren, dass sie mich genommen haben.
Das heißt, ab wann wirst du starten?
Laut meinem Vertrag im Wintersemester 2024/25. Im Oktober.
Cornelia, das klingt richtig, richtig toll. Vermutlich könnte man sagen, dass du jetzt im Jahr 24 sicherlich einen Tiefpunkt in deinem Leben erlebt hast, oder?
Ja.
Vielleicht sogar der Tiefpunkt?
Das würde ich nicht behaupten. Es war sehr, sehr herausfordernd. Aber ich würde jetzt im Nachhinein auch nicht sagen, das war verlorene Zeit. Also ich habe durch diese schwierige Zeit in der Schwangerschaft so viel über mich gelernt und so viel über meine Gedanken und meine Wahrnehmungen und meine Muster, die ich so vor mir hertrage, gelernt. Also das war einfach so und es haben sich gute Sachen daraus entwickelt. Und es ist nicht etwas, was nicht hätte sein dürfen oder nicht hätte sein sollen.
Mhm. Kannst du so 2, 3 Learnings nennen, die du so über dich und vielleicht auch über diese Situation mitgenommen hast?
Das, was ich bestimmt gelernt habe oder angefangen habe zu lernen, ist, ich darf meinem Körper und mir das geben, was er braucht, was wir brauchen. Es ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss. Es ist nicht etwas, mit dem man sich verstecken muss. So. Es ist nicht, schwanger zu werden bedeutet nicht, eine Frau muss jetzt in der Wohnung sitzen bleiben und hinterm Herd verschwinden und das war's. Das war bei mir körperlich so, aber das hat keinerlei Konsequenzen für die Zukunft. Und das hat auch noch weniger, also diesen Support und auch mit den anderen Musikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, egal ob Männer oder Frauen, die, mit denen ich persönlich gesprochen habe, haben nur vollste Unterstützung, absolut positiv reagiert und da war nie irgendwie ein Thema von wegen, naja, und wie stellst du dir jetzt vor, deine Zukunft und das kommt doch jetzt ungelegen und so weiter. Woher diese Gedanken kommen, ist mir sehr bewusst, weil ich vorher immer wieder Kommentare von männlichen Kollegen gehört habe, die sich nicht auf mich bezogen haben, aber die andere Frauen in ihrem Werdegang kommentiert haben. Also Kommentare wie, ja, die war mal sehr gut und dann hat sie ihre Kinder bekommen und seitdem spielt sie kaum mehr und ist viel schlechter geworden. Oder ja, das Problem mit den Musikerinnen ist halt, dass die halt irgendwann schwanger werden und dann sind sie wieder weg vom Fenster. Und diese Aussagen sind so bei mir tief drinnen gesessen, dass mir das so viel Mut und Vertrauen geraubt hat, damit dann rauszugehen sozusagen. Was ich noch gelernt habe, ist Mut zu haben, Mut, meinen Weg in meinem Tempo auf meine Art und Weise zu gehen. Vielleicht auch langsam Schritt für Schritt zu lernen, dass Erwartungen, die es gibt von anderen, die in der Luft liegen, die ich mir einbilde, dass es sie gibt, nicht mein Leben bestimmen sollten. Ja, und dass es immer wieder erstaunlich positive Wendungen gibt im Leben, mit denen man gar nicht rechnet.
Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Vielleicht gibt es noch etwas, was du den HörerInnen am Ende noch so mitgeben möchtest, neben den Learnings.
Ich habe durch meine Schwangerschaft bemerkt und auch so im Austausch, auch teilweise über Social Media bei anderen Frauen, die Musikerinnen sind und die Kinder bekommen und die versuchen, dieses Muttersein und Künstlerinsein irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Es ist schon ein Thema, das gesellschaftlich wirklich sehr präsent ist, wie man als Frau sich seinen Weg bahnen oder was für einen Weg man für sich finden kann. Es sind scheinbar die Möglichkeiten alle offen, aber wenn man dann wirklich in dieser Situation steckt und so mit ganz existenziellen Dingen konfrontiert ist, dann merkt man erst, wie groß der Unterschied ist zwischen Männern und Frauen nach wie vor. Wie gar nicht einfach oder logisch oder aufgelegt sozusagen der Weg ist, den man sich sucht. Schon gar nicht als selbstständige Musikerin, plus dann noch weniger, wenn man dann Kinder bekommen möchte. Also es ist schon eine Herausforderung und zu sagen, ja, wir können das alles und kein Problem, wir schupfen das alles mit links und so weiter, ist nicht ganz so einfach.
Herzlichen Dank, Cornelia, dass du uns einen Einblick gegeben hast, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Jahr 2024. Auch in der Raketerei wird es ja irgendwann weitergehen. Auch da haben wir gesagt, Chris ist erstmal das Kind, es ruht jetzt erstmal alles und auch den Faden nehmen wir gemeinsam wieder auf. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, was deine Geschichte so wahnsinnig deutlich macht, es gibt immer einen Weg. Das ist vielleicht nicht immer der Weg, den man erstmal gehen will, aber es ist ein Weg, mit dem man lernen kann, umzugehen. Deswegen herzlichen Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst.
Vielen Dank, Imke, danke.
Zum Ende der Folge möchte ich noch ein Update zum Raketerei Ready for Takeoff Programm geben. Kurz zum Programm selbst. Das ist ein Programm, das 12 Monate dauert. Und in diesem Programm professionalisiere ich mit den Künstlerinnen, die in diesem Programm oder an diesem Programm teilnehmen, die bestehenden Strukturen. Wir bauen Reichweite aus. Wir legen den Grundstein für Umsatzwachstum. Wir finden PartnerInnen, wie zum Beispiel Musiklabels oder Bookingagenturen. Und wir erweitern die Netzwerke der jeweiligen Musikerinnen. Und dieser einjährige Kurs, dieses einjährige Gruppenprogramm hat pro Teilnehmerin einen Wert von 10.000 Euro. Und ich habe GetResponse dafür gewinnen können, 2 Musikerinnen in diesem Jahr die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerschaft, einer Partnerinnenschaft zu ermöglichen. Und wie in jeder Folge gebe ich mal ein Update, was wir in diesem Programm eigentlich machen. Es gibt einen Punkt, auf den ich ganz besonders hinweisen möchte. Und das ist die Sicherheit eurer Social-Media-Kanäle. Wenn du Musikerin bist und du hast einen Instagram-Kanal und einen Facebook-Kanal oder einen TikTok-Kanal, YouTube-Kanal, ich möchte dir wirklich ans Herz legen, die doppelte Authentifizierung einzustellen. Ich habe jetzt in diesem Programm, im Get Ready for Takeoff-Programm, mit den Künstlerinnen festgestellt, dass diese Accounts wahnsinnig schnell gehackt werden können. Und vielleicht wirst du heute denken, naja, ist nicht so schlimm, dann lege ich einen neuen Facebook-Account an. Ja, aber dann musst du diesen neuen Account, ob Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer oder welcher Account auch immer, der muss dann erstmal wieder aufgebaut werden. Und wichtige Daten, die du möglicherweise schon gesammelt hast, gehen verloren. Und das hat uns jetzt hier im Programm tatsächlich auch einiges an Zeit gekostet, weil wir wollten Meta-Ads schalten, um die jeweiligen Newsletter-Verteiler weiter auszubauen. Und wir hatten den Fall, dass wir erstmal Accounts mit einem Anwalt wieder freischalten lassen mussten, um überhaupt Zugriff auf den Business Manager zu haben. Deswegen hier mein absoluter Appell, stell die doppelte Authentifizierung ein. Verbinde das mit deinem Handy, mit dem Handycode. Wir haben teamintern viel mit unserem Passwort-Tool verbunden, wo die Codes generiert werden. Mach es sicher, dass deine Accounts, wo viel Geld und viel Mühe und viel Zeit drin steckt, dass die nicht einfach so verloren gehen. Und wenn du Musikerin bist und auch du die Chance bekommen möchtest auf eine der sehr wenigen Plätze im Raketerei Ready for Takeoff-Programm, dann bewirb dich. Abonnier diesen Newsletter, abonnier den Raketerei-Newsletter. Nicht diesen Newsletter, hier bin ich ja im Podcast, aber abonniere den Raketerei-Newsletter unter www.raketerei.com/newsletter. Und das ist der einzige Ort, in dem ich auf dieses Programm hinweise und einlade, sich zu bewerben. Deswegen abonniere den Newsletter, dass sobald ich wieder ausschreibe, und das ist immer nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster im Jahr, dass du das siehst und die Chance ergreifst, dich auf einen der wenigen Plätze zu bewerben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 43 95 903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.